Grüß Gott und herzlich willkommen hier in unserer Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Ich bin Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wege der Barmherzigkeit, das ist unser Thema unserer Sendung heute. Ja, und das Wort Barmherzigkeit ist zurzeit in aller Munde. Wir stehen im Jahr der Barmherzigkeit, aber bevor wir uns intensiver damit befassen, schauen wir kurz zurück ins Jahr 2015. Papst Franziskus hat am 13. März 2015 im Petersdom ein außerordentliches heiliges Jahr angekündigt. Es soll vom 8. Dezember bis zum 20. November 2016 stattfinden. Das Motto dieses Jahres ist aus dem Lukasevangelium barmherzig wie der Vater. Es lädt uns ein, diese Barmherzigkeit nach dem Vorbild des Vaters zu leben. Und da liegt es schon ganz nahe, dass wir uns auf einen Weg begeben, auf einen Weg der Barmherzigkeit. Und er kann wirklich ergangen werden, darauf gehen wir dann gleich in der Sendung ein, aber er kann aber auch auf geistiger Weise ergangen werden. So viel Informationen vorab. Ich darf jetzt ganz herzlich unseren Referenten unserer heutigen Sendung begrüßen. Es ist Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Er ist der Leiter der Hauptabteilung 3 im bischöflichen Ordinariat in Augsburg. Und diese Abteilung trägt den wunderschönen Namen Kirchliches Leben. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Lindl.
Herr Martin, Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern, die uns zugeschaltet sind, ein herzliches Grüß Gott.
Ich habe es gerade schon einmal angedeutet. Die Abteilung, in der Sie oder der Sie vorstehen, trägt den Namen Kirchliches Leben. Insofern spielt für Sie ja auch das Jahr der Barmherzigkeit eine große Rolle.
Wir dürfen in diesem Jahr der Barmherzigkeit ein wichtiges Grundanliegen unseres Papstes Franziskus aufgreifen, denn wir stehen in einem außerordentlichen heiligen Jahr. Sie wissen, ordentliche heilige Jahre werden alle 25 Jahre gefeiert, ein regelmäßiges Jubiläum. Aber wir dürfen uns immer wieder darüber freuen, dass wir auch außerhalb dieser Reihe ein heiliges Jahr geschenkt bekommen. Grund ist ein besonderer Anlass. Und wir fragen uns, was ist der besondere Anlass dieses außerordentlichen heiligen Jahres der Barmherzigkeit? Und ich glaube, wir finden es bei diesem Papst selbst, denn die Barmherzigkeit ist ein Herzensanliegen von Franziskus. Ich denke, wir haben alle in den letzten Jahren seines Pontifikates gespürt, dass er immer wieder mutig und entschlossen seine Stimme erhebt und unbarmherzige Strukturen unserer Welt anprangert, unter der viele Menschen tagtäglich zu leiden haben. Aber neben allen Worten ist es vor allem auch immer wieder das Zeichen, das er setzt. Zeichen der Barmherzigkeit. Kurz nach seinem Amtsantritt hat man ihn beobachten können, wie er vor Gefangenen in einem italienischen Gefängnis in die Knie geht, um den Gefangenen dort die Füße zu waschen. Er war einer der Ersten, die auf Lampedusa gewesen sind, um sich von der Situation der Flüchtlinge dort ein persönliches Bild zu machen, um Menschen dort ganz einfach in den Arm zu nehmen, so wie er auch einen von Krankheit zutiefst gezeichneten, ja entstellten Menschen liebevoll in seine Arme geschlossen hat. Diese Zeichen der Barmherzigkeit lassen tief blicken in das Herz dieses Papstes, dem diese Barmherzigkeit ganz einfach ein Herzensanliegen ist. Dieses Jahr der Barmherzigkeit will uns aber vor allem zur Barmherzigkeit des Vaters führen. Wir haben ja im Johannesbrief diese wunderschöne Kurzformel unseres Glaubens: Gott ist die Liebe. Da wird sein Glaubensbekenntnis auf einen ganz kurzen Nenner gebracht und dieser einfache Nenner ist: Gott ist die Liebe. Und ich denke, dass diese Liebe nicht viele Worte braucht. Vor allem will die Liebe leben. Um nichts anderes geht es auch Gott. Gott will, dass seine Liebe lebt und dass seine gelebte Liebe uns Menschen so erreicht, dass wir diese Liebe aufgreifen und weiterschenken an andere. Gerade die Barmherzigkeit ist gelebte Liebe aus der Herzmitte Gottes. Darum ist Papst Franziskus dieses außerordentliche heilige Jahr so wichtig, dass wir uns diese Liebe, diese Barmherzigkeit Gottes zuwenden lassen, dass wir sie annehmen, aufnehmen, dass wir sie einwirken lassen in unser Leben. Am 8. Dezember 2015 hat Papst Franziskus dieses außerordentliche heilige Jahr in Rom eröffnet, dabei die große Pforte, diese heilige Pforte im Petersdom eröffnet. Und dieser Tag, dieses Hochfest der ohne Erbschuld empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria ist ja nicht zufällig gewählt. Nein, es ist der Tag, an dem das Zweite Vatikanische Konzil vor 50 Jahren seinen Abschluss gefunden hat. Und das Anliegen der Barmherzigkeit ist ja in diesem Zweiten Vatikanischen Konzil in vielen Dokumenten greifbar und spürbar geworden. Barmherzigkeit, was ist das? Barmherzigkeit müssen wir als eine ganz große Stärke der Liebe Gottes begreifen und nicht als eine Schwäche. Manchmal steht der Begriff Barmherzigkeit so ein bisschen in der Verteidigung, dass man vielleicht Menschen Gnade vor Recht ergehen lässt, dass man Barmherzigkeit einem Menschen zubilligt, aus welchen Gründen auch immer. Nein, Barmherzigkeit ist keine Schwäche, sondern vielmehr eine Stärke Gottes und ein Ausdruck der Stärke seiner Liebe zu uns. In seiner Verkündigungsbulle Misericordia Vultus hat Papst Franziskus den großen Thomas von Aquin zitiert, der einmal gesagt hat, Barmherzigkeit walten zu lassen, ist ein Wesensmerkmal Gottes. Gerade darin zeigt sich seine Allmacht. Also Barmherzigkeit Gottes, ein Zeichen seiner Allmacht und keineswegs ein Zeichen seiner Schwäche. Vielmehr hat es Gott nicht nötig, auf Recht und Gesetz zu pochen. Gott vermag vielmehr, kann über Recht und Gesetz hinausgehen und so Barmherzigkeit vor Recht walten lassen, um dem Menschen aus dieser Güte heraus neue Zukunft zu öffnen. Die Barmherzigkeit, so sagt Thomas von Aquin, und darin stimmt ihm Papst Franziskus überein, ist ein Wesensmerkmal Gottes. Das heißt, Barmherzigkeit ist ein Inhalt unseres Glaubens und zugleich eine Gabe und Aufgabe für die Kirche und für alle Christen. Letztendlich ist Barmherzigkeit so auch ein Ausweis unserer Glaubwürdigkeit, inwieweit Kirche aus der Liebe Gottes lebt und diese Liebe an andere auch weiterreicht. Darüber lässt Franziskus in seiner Verkündigungsbulle Misericordiae Vultus keinen Zweifel. Er sagt, der Tragebalken, der das Leben der Kirche stützt, ist die Barmherzigkeit. Ihre Verkündigung und ihr Zeugnis gegenüber der Welt kommt nicht ohne Barmherzigkeit aus. Die Glaubwürdigkeit der Kirche führt über den Weg der barmherzigen und mitleidenden Liebe. Auf diesem Hintergrund ist Papst Franziskus davon überzeugt, dass das außerordentliche Jahr der Barmherzigkeit eine Zeit der Gnade sein wird für die Kirche, das Zeugnis der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu machen. Ich glaube, dass dieses Grundanliegen der Barmherzigkeit gerade recht kommt in unserer Zeit, die in vielen Bereichen gerade diese Barmherzigkeit dringend braucht. Viele Menschen leiden ja in einer Zeit, die gerade bei uns in unseren westlichen Ländern von Leistungsdruck geprägt ist, ja unter einem unglaublichen und oft unbarmherzigen Druck, der auf sie zukommt. Viele Menschen ächzen und stöhnen unter gnadenlosen, unbarmherzigen Lebensumständen weltweit. Die Botschaft, die von Gott her kommt, von einem Gott, der die Liebe ist, die Botschaft, die Barmherzigkeit heißt, ist eine Botschaft, die Menschen guttun soll.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Heute geht es um das Jahr der Barmherzigkeit. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Lindl. Er ist der Leiter der Hauptabteilung 3 im Bischöflichen Ordinariat in Augsburg. Hauptabteilung 3, kirchliches Leben. Herr Pfarrer Lindl, ich habe mich neulich mal mit einigen Priestern unterhalten und habe sie auch ganz konkret gefragt, was bedeutet denn für Sie Barmherzigkeit? Und da kamen ganz wertvolle, unterschiedliche Antworten. Der eine sagte zum Beispiel Mitleid mit den Armen und der nächste sagte also Gnade und Barmherzigkeit kann man irgendwie schon gleichsetzen. Aber ich meine, es ist doch noch mehr. Was gehört noch mehr dazu zur Barmherzigkeit? Gnade und Barmherzigkeit wird ja oft gleichgesetzt, aber im Grunde genommen sind das doch ganz zwei unterschiedliche Paar Schuhe, lapidar ausgedrückt.
Ich finde es gut, dass Sie die Fragen an Geistliche gestellt haben. Manche Menschen fragen sich, brauchen wir Barmherzigkeit noch? Vor allem sind es die Menschen, die sagen, wozu brauchen wir eigentlich noch Barmherzigkeit? Wir haben doch alles im Griff. Wir können doch alles selber machen. Und nicht zuletzt sind es ja oft die Macher in unserer Zeit, die den Gang der Dinge bestimmen wollen. Da ist Barmherzigkeit mitunter gar keine hilfreiche Einstellung, eher ein Störfaktor. Letztendlich geht es darum, dass die Leistungsträger, die Besten, die dies bringen, gefördert werden. Rücksichtnahmen, Barmherzigkeit, kann da oft nur aufhalten. Und ich denke, dass es dabei auch gar nicht verwundert, dass wir die Begriffe Gnade und Barmherzigkeit oft schwer fassen können, schon eher geläufig, und das lässt doch zu denken, sind die Begriffe unbarmherzig und gnadenlos. Ich glaube, diese beiden Begriffe, unbarmherzig und gnadenlos, sind leider Gottes in unserer Zeit schon geläufiger geworden, dass Menschen unter unbarmherzigen Lebens- und Arbeitsbedingungen oder gnadenlosem Leistungsdruck und Anforderungen zu leiden haben. Ja, darunter leiden Menschen, das habe ich immer wieder auch als Pfarrer mitbekommen. Ja, was ist Barmherzigkeit? Ich denke, Barmherzigkeit, das schwingt ja schon in der Herzmitte des Wortes mit. Barmherzigkeit ist eine Fähigkeit des Herzens, die Liebe einem anderen Menschen zuzuwenden, nicht einfach so, sondern aus tiefem inneren Mitgefühl heraus. Ein Mensch, der barmherzig ist, hat ein Herz, fasst sich ein Herz und wendet sich einem anderen Menschen zu, mit dem er mitfühlen kann. Im Neuen Testament ist das Wort Erbarmen ganz gut zu übersetzen mit einer inneren Haltung. Das Wort Erbarmen im Altgriechischen bedeutet, dass es mir das Innerste umdreht. Und ich denke, das führt dorthin, wo wir eine schöne Begrifflichkeit für das Erbarmen auch Gottes finden. Gott dreht es das Innerste um. Es dreht ihn innerlich um, weil er sieht, dass Menschen eben an ihrem Leben oft unter Menschen leiden. Das lässt Gott nicht unberührt, sondern das bewegt ihn in seiner innersten Mitte, in seinem Herzen aus Liebe. Gnade und Barmherzigkeit, Sie haben recht, Gnade ist ein Wort, das etwas anderes meint, aber doch in dieser Verbindung zur Barmherzigkeit gut gesehen werden kann. Ich denke, man erklärt das Wort Gnade am besten damit, dass Gnade das ist, was für uns Menschen nicht machbar ist. Gemessen am Menschenmöglichen sind wir ja schnell am Ende. Wir glauben zwar, dass wir viel im Griff haben, dass mehr Menschen vieles möglich machen können, aber wir spüren auch allzu schnell, wie bald wir ans Ende gelangen. Da geht nichts mehr, da können wir nichts mehr, da sind wir Menschen mit unseren Möglichkeiten an unsere Grenzen gestoßen. Und dort, wo wir Menschen an unsere Grenzen stoßen, da beginnt Gnade und da brauchen wir auch die Gnade. So gesehen ist Gnade das, was nicht von uns Menschen möglich gemacht werden kann, sondern was von Gott dazukommen muss, wenn es ganz gut werden soll. Ich denke, wir haben ja auch im deutschen Sprachgebrauch das Wort, wenn einer begnadet etwas kann, ein begnadeter Musiker, dann spürt man, das geht über das Beherrschen eines Instrumentes hinaus. Da kommt noch etwas dazu, was rein menschlich nicht erklärbar ist. So eine Inspiration, etwas von einer anderen Welt, das über das Menschliche dann doch hinausreicht und hinausragt. Ich denke, wenn wir uns die Geschichte des Menschen anschauen, die ja nicht nur eine menschliche Seite hat, sondern wenn wir religiös sind, auch eine Seite auf Gott hin hat, dann werden wir deutlich sehen, dass sich diese Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit durch den Lauf der Zeit immer wieder gezeigt hat. Und das macht auch Papst Franziskus in seiner Verkündigungsbulle zum Jahr der Barmherzigkeit deutlich. Immer wieder hat Gott sich als barmherzig erwiesen und Gnade walten lassen. Das ist die Erfahrung eines ganzen Volkes, aber auch die Erfahrung einzelner Menschen. Denken Sie an Abraham, dem in hohem Alter noch eine große Zukunft verheißen wird. Denken Sie an den Propheten Elia, der entmutigt aufgeben will, dem Gott Mut zuspricht und sich Elia wieder auf den Weg macht. Nein, es ist schon so, dass Gott immer wieder eingreift in das Leben seines Volkes, in das Leben des Menschen, und Barmherzigkeit und Gnade spürbar werden, die plötzlich wieder Leben möglich machen über das hinaus, was uns Menschen alleine möglich wäre. Papst Franziskus weist in diesem Zusammenhang auch ganz bewusst auf den großen Gebetsschatz der Psalmen hin. Gerade die Psalmen besingen ja auch die Güte und die Huld, und die Barmherzigkeit Gottes wird immer wieder in Erinnerung gerufen. Papst Franziskus sagt in seiner Verkündigungsbulle: Es ist schön, dass das tägliche Gebet der Kirche mit den Worten beginnt: O Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Das ist ein großes Grundvertrauen, dass Gottes Barmherzigkeit und dann auch Gottes Gnade uns Menschen zu Hilfe kommen müssen, wenn es, und da kann ich nur noch einmal sagen, wenn es wirklich gut werden soll.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um das Jahr der Barmherzigkeit und ganz besonders auch um die Wege der Barmherzigkeit, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Augsburg. Herr Pfarrer Lindl, Jesus ist Mensch geworden und Jesus ist ja auch ein Sinnbild der Gerechtigkeit. Was sagt uns Jesus aus durch seine Menschwerdung?
Ich glaube, auf die Frage, warum Gott Mensch geworden ist, weil Gott sich in uns Menschen einfühlen will. Gott will das Leben des Menschen von innen heraus teilen und darum steckt sich Gott in unsere Haut. Das hat er in Jesus Christus getan. In Jesus Christus steckt Gott in der Haut des Menschen und er hat sich wirklich in unser Leben eingefühlt. Es war keine Menschwerdung erster Klasse, sondern wenn Sie auf die Geburt Jesu in Bethlehem schauen, er hat sich diese Menschwerdung nicht leicht gemacht. In diesem Zusammenhang möchte ich auch ganz deutlich machen, wenn wir Menschen immer wieder von Gottvertrauen sprechen, also von dem Vertrauen, das wir Gott gegenüber aufbringen, wie viel Vertrauen hat Gott zu uns Menschen haben müssen, dass er sich als kleines Kind in eine Krippe in Bethlehem hineinlegt, sich der mütterlichen Liebe Marias anvertraut, der Fürsorge eines Josef. Gott legt sich in die Krippe dieser Welt als kleines Kind. Ich glaube, dieses Vertrauen, das ja viel Vorschuss an Vertrauen beinhaltet, lässt tief blicken in das Innerste Gottes. Und der Grund der Menschwerdung noch einmal, ich glaube, er liegt wirklich auch darin, dass Gott in unsere Haut stecken will. Er kann nicht nur mitreden, er kann zuinnerst mitfühlen. Und deswegen hat Papst Franziskus auch nicht zu Unrecht die Verkündigungsbulle zum Jahr der Barmherzigkeit mit den beiden Worten Misericordiae Vultus beginnen lassen. Und diese beiden lateinischen Worte finden sich auch in den Eröffnungssatz wieder. Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Und Franziskus fährt fort: Das Geheimnis des christlichen Glaubens scheint in diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein. Jesus ist das Antlitz der Barmherzigkeit. An anderer Stelle sagt der Papst, und das ist auch ein sehr wichtiges Wort: Die erste Wahrheit der Kirche ist die Liebe Christi. Wenn wir das miteinander verbinden, dann haben wir da tatsächlich ein ganz großes Vorbild gelebter Liebe und gelebter Barmherzigkeit in Jesus Christus. Jesus hat diese Barmherzigkeit Gottes zu einem Kernstück seiner Verkündigung gemacht. Schauen Sie nur auf die Gleichnisse, die von dieser Barmherzigkeit erzählen, etwa das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo der gute Hirte einem Schaf nachgeht, alle 99 anderen hinter sich lässt und die Freude, mit der dieses eine Schaf zur Herde zurückbringt. Die Suche nach der kleinen Drachme, die so lange gesucht wird, bis sie endlich wiedergefunden wird. Und auch hier die Freude über das Wiederfinden. Aber ich glaube, das anrührendste Bild, das Jesus malt, ist schon das Bild vom verlorenen Sohn, der ja am Ende vom barmherzigen Vater wiedergefunden wird. Diese wunderbaren Bilder, die wir alle in unsere Seele tragen dürfen, weil wir mit diesen Bildern immer wieder auch in Berührung gekommen sind, machen eines deutlich, dass wir in Jesus Christus einem begegnen dürfen, in dem die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes unter uns Menschen sichtbar geworden ist. Bischof Franz Kampas hat einmal gesagt: In Jesus Christus hat die Hoffnung des Menschen Hand und Fuß bekommen. Ein schönes Bild. Und ich möchte mit dem Gedanken von Papst Franziskus hinzufügen, nicht nur Hand und Fuß hat unsere Hoffnung bekommen, sondern auch ein Gesicht, ein barmherziges Antlitz. Jesus hat diese Verkündigung ernst genommen. Er hat diese Barmherzigkeit den Menschen nahegebracht. Es liegt ihm sehr viel daran, dass wir Menschen an die Barmherzigkeit Gottes, an den barmherzigen Vater, der auch sein Vater ist, glauben. Und seine Zeichen, sagt Papst Franziskus, seine Zeichen sind gerade gegenüber den Sündern, den Armen, den Ausgestoßenen, den Kranken, den Leidenden, geradezu ein Lehrstück der Barmherzigkeit. Es ist ja schon bemerkenswert, dass sich Jesus Christus nicht an obere 10.000 wenden. Es ist bemerkenswert, wen er auch in seine Nachfolge beruft. Es wird ja kein Kompetenzteam zusammengestellt, kein Winning-Team, sondern Jesus hat Sünder, Zöllner, Zeloten, einfache Fischer berufen, ihm nachzufolgen. Und er hat sich nicht den Erfolgreichen, den Gewinnern des Lebens zugewandt, sondern er hat sich auf die Suche gemacht nach den Armen, den Ausgestoßenen, den Sündern, den Kranken. Und dazu hat er sich immer wieder auch bekannt. Den Pharisäern, die ihn zum Vorwurf machen, dass er sich mit Sündern abgibt, hält er entgegen, ich bin gekommen, die Sünder zu berufen, nicht die Gerechten. Viele Gerechte brauchen doch diese Barmherzigkeit gar nicht. Sie sind nicht selten selbst gerecht. Aber Menschen, die wirklich wissen, dass sie schwach sind, dass sie dieser Schwachheit oftmals erlegen sind und gefallen, die sind offen für einen barmherzigen Jesus und einen barmherzigen Vater, der ihnen dann wieder aus dieser Schwäche heraushilft. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, sagt Jesus. Und wir wissen, wie recht er damit hat. Nicht zuletzt brauchen wir ihn ja auch, diesen barmherzigen Jesus, der uns zu einem barmherzigen Vater führen will. Und was Jesus von denen erwartet und erhofft und erbittet, die von ihm Barmherzigkeit erfahren haben und vom Vater, der barmherzig ist. Jesus hat es deutlich ausgesprochen. Lukas Evangelium Kapitel 6, Vers 36. Lesen Sie ruhig nach. Da sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Damit stellt Jesus fest, dass Barmherzigkeit nicht nur eine Eigenschaft des Handelns Gottes ist, sie wird vielmehr auch zum Kriterium, an dem man erkennt, wer wirklich seine Kinder sind. Wie der Vater liebt, so lieben auch seine Kinder. So wie er barmherzig ist, sind auch wir berufen, untereinander barmherzig zu sein. Das sind Worte, die ich wieder aus dieser Verkündigungsbulle von Papst Franziskus genommen habe, die deutlich machen, dass wir die Barmherzigkeit zunächst für uns annehmen dürfen, aus dieser Barmherzigkeit immer wieder neu leben lernen dürfen, aber dass wir diese Barmherzigkeit dann auch nicht für uns behalten, sondern sie weiterreichen an Menschen, denen wir Barmherzigkeit erweisen dürfen, die ganz einfach unsere Barmherzigkeit brauchen. Soweit uns das gelingt, werden wir dazu auch einen Beitrag leisten für die Glaubwürdigkeit unseres Glaubens. Wenn Gott die Liebe ist und diese Liebe Barmherzigkeit will, und das scheint im Wesen Gottes zu liegen, dann wird unser Glaube dadurch glaubwürdig, dass wir diese Liebe auch anderen Menschen spürbar näher bringen und sie so einladen, an diesen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit zu glauben.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Das Jahr der Barmherzigkeit, unser Thema heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Er ist zu Gast bei uns im Radio Horeb Studio in Balderschwang. Herr Pfarrer Lindl, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wird oft zusammen ausgedrückt. Und Sie haben ganz am Anfang uns genau erklärt, Jesus ist Mensch geworden. Und wenn wir jetzt auf seinen Vater schauen, den Josef, von ihm wird gesagt, er ist ein Gerechter. Er ist ein Mann Gottes. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.
Es wäre sicher ein großer Fehler und ein Missverständnis zugleich, wenn man Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gegeneinander ausspielen wollte. Ich denke zunächst einmal, dass Gerechtigkeit ein hohes Gut ist. Nicht umsonst zählt Gerechtigkeit zu den vier Kardinaltugenden. Vergessen wir nicht, dass zur Zeit Jesu Sklaven gänzlich rechtlos waren. Und auch heute noch ist Gerechtigkeit Recht und Gerechtigkeit eine tiefe, unerfüllte Sehnsucht vieler Menschen, die weltweit ihrer Rechte beraubt sind, unter Willkür zu leiden haben. Wir können nicht ermessen, welche große Botschaft der Befreiung es gewesen sein muss, als Jesus verkündet: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich habe euch Freunde genannt. Und Paulus sagt in seinem Brief an die Epheser, dass wir Hausgenossen Gottes sind, Miterben. Christ, erkenne deine Würde, kann man da nur sagen. Ich denke, wir alle müssen einen guten, positiven Zugang zu beiden gewinnen, zu Recht und Gerechtigkeit und zur Barmherzigkeit. Und ich glaube, gerade die Barmherzigkeit hilft uns, Gerechtigkeit wirklich zu begreifen. Zunächst einmal wird Gott natürlich in der Bibel immer wieder auch als gerecht beschrieben. Sie haben Josef gerade als Gerechten bezeichnet. Und wie viel mehr ist auch Gott gerecht? Gott liebt die Gerechtigkeit und er wird auch ja als Richter immer wieder auch dargestellt. Aber um welche Art von Gerechtigkeit geht es? In unseren westlichen Demokratien gilt gleiches Recht für alle. Nach dem Grundsatz vor dem Gesetz sind alle gleich. Das ist in vielen Ländern überhaupt nicht selbstverständlich. Insofern ist es eine gute Grundlage, dass jedem Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Recht auch gewissenhaft ausgelegt werden muss. Es muss eine gute Rechtsauslegung im Blick auf die jeweiligen Umstände erfolgen. Nicht zuletzt sind es ja oft die Umstände, die Situationen und das Handeln des Menschen in bestimmten Situationen verständlich machen. Dabei spielt nicht zuletzt auch der Grundsatz der Epikier eine wichtige Rolle. Die Epikie versucht, dem eigentlichen Anliegen eines Gesetzes im Blick auf die konkrete Situation im Einzelfall gerecht zu werden. Also nicht alle über einen Kamm scheren, sondern im Blick auf den Einzelnen versuchen, ein Gesetz, ein Recht so auszulegen und anzuwenden, dass es dem jeweiligen gerecht wird. Ich denke, von hier aus ist es dann nicht mehr weit zur Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist Einstellungssache und Auslegungssache zugleich. Dies gilt vor allem, denke ich, für Gottes Barmherzigkeit. Denn Gottes Barmherzigkeit gründet auf der Einsicht Gottes in die näheren Umstände des Einzelnen. Gott hat einen besseren Einblick in unser Leben, in unser Tun und Handeln als wir selbst. Gott kennt die Umstände dessen, was ist und dessen, was wir tun. Und Gott glaubt an das Gute und Gott will das Gute. Ich glaube, das zusammengenommen führt dazu, dass Gott aus dem Willen zum Guten und aus der tiefen Einsicht dessen, was die Beweggründe sind und waren des Handelns des Menschen, zur Barmherzigkeit führt, die, und das möchte ich an dieser Stelle sagen, für mich die höhere Gerechtigkeit Gottes ist. Wenn man Barmherzigkeit auf einen einfachen Nenner bringen will, dann glaube ich, ist Barmherzigkeit eine höhere Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes die höhere Gerechtigkeit Gottes. Papst Franziskus hat in seinem Verkündigungsschreiben Misericordiae Vultus zu dieser Zuordnung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einen sehr schönen Gedanken verfasst, den ich an dieser Stelle aufgreifen möchte. Papst Franziskus sagt, wenn Gott bei der Gerechtigkeit stehen bliebe, dann wäre er nicht mehr Gott, sondern vielmehr wie die Menschen, die die Beachtung des Gesetzes einfordern. Das bedeutet keinesfalls, die Gerechtigkeit unterzubewerten oder sie überflüssig zu machen. Ganz im Gegenteil. Wer einen Fehler begeht, muss die Strafe verbüßen. Aber dies ist nicht der Endpunkt, sondern der Anfang der Bekehrung, in der man dann die Zärtlichkeit der Vergebung erfährt. Diese Gerechtigkeit Gottes ist die Barmherzigkeit, die allen als Gnade geschenkt wird. Das, glaube ich, bringt es sehr, sehr schön noch einmal zum Ausdruck. Mittels seiner Barmherzigkeit will Gott uns gerecht werden und uns helfen, dass wir es am Ende recht machen. Die erste und größte Hilfe dabei ist seine unbedingte Vergebungsbereitschaft. Im Vergleichnis vom verlorenen Sohn stellt er uns ja diese wunderbare Eigenschaft vor Augen. Jesus erzählt von einem barmherzigen Vater, der die Schuld nicht nachträgt, sondern den wiedergefundenen Sohn ganz einfach in die Arme nimmt. Und ich glaube, dieses Bild können wir auch auf uns wirken lassen. Nicht, dass damit unsere Schuld ungeschehen gemacht werden könnte, aber sie findet Vergebung. Igor Strawinski hat einmal gesagt, Sünden können nicht ungeschehen gemacht werden, sie können nur vergeben werden. Und genau darauf kommt es an. Und ich denke, dass es an uns liegt, an uns Menschen, die Vergebungsbereitschaft Gottes anzunehmen und damit von der göttlichen Barmherzigkeit Gebrauch zu machen.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute geht es um die Barmherzigkeit, um das Jahr der Barmherzigkeit und natürlich auch um Wege der Barmherzigkeit. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Herr Pfarrer Lindl, Sie haben uns vor der Musikpause erläutert, was Gnade und Barmherzigkeit ist. Und im Grunde genommen ist eins klar, das eine kommt nicht ohne das andere aus. Aber in der Barmherzigkeit spiegelt sich natürlich auch was wider, nämlich das aktive Barmherzigwerden. Und es gibt natürlich da biblische Grundlagen, die Werke der Barmherzigkeit. Was sind denn die Werke der Barmherzigkeit? Wie können wir denn aktiv barmherzig sein?
Gott ist die Liebe und die Liebe ist nie nur Theorie. Liebe will leben. Darum ist unser Glaube auch eine ganz praktische Angelegenheit. Das Heil ist ja auch nicht theoretisch. Jesus war im besten Sinne des Wortes ein Heilpraktiker. Er hat versucht, das Heil umzusetzen, so dass es für Menschen heilsam geworden ist. Und ich denke, dass Jesus darum auch die Liebe als eine durchaus praktische Haltung ansieht. Er selbst hat ja geliebt bis zuletzt und ist in seiner Liebe bis zum Äußersten gegangen. Er hat gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Das hat er nicht nur gesagt, sondern er hat es getan. Insofern spüren wir, dass diese Barmherzigkeit Gottes von der Krippe bis zum Kreuz durch und durch gelebt worden ist in Jesus Christus. Hat er sich in der Krippe in unsere Haut hineingesteckt und ist Mensch geworden, so ist der Weg von dort zum Kreuz ein kurzer. Denn am Kreuz hat er sein Leben hingegeben für uns. Und das ist ein Akt der Gnade und der Barmherzigkeit. Am Kreuz hat Jesus uns begnadigt, im besten Sinn des Wortes. Damit sind wir bei einem wichtigen Gesichtspunkt. Glaube ist mehr als eine fromme Gesinnung. Glaube sei Tat. Der große Heilige der Nächstenliebe, der heilige Vinzenz von Paul, hat einmal gesagt, Liebe sei Tat. Ebenso könnte man sagen, Barmherzigkeit sei Tat. Die Werke der Barmherzigkeit machen das deutlich. Jesus hat ja selig gepriesen die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Und mit diesen Barmherzigen verbinden wir Werke. Ob es ein heiliger Martin von Tours war, der seinen Mantel geteilt hat und damit einen Nackten bekleidet, oder ob es eine Mutter Teresa war, die in den Slums von Kalkutta Sterbende begleitet und schwerst Kranke gepflegt hat. Ich denke, wir wissen, dass Barmherzigkeit mehr ist als ein Wort, sondern eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung. Papst Franziskus verbindet mit dem Jahr der Barmherzigkeit die aufrichtige Hoffnung, dass wir erneut die Werke der Barmherzigkeit entdecken. Ich weiß nicht, ob Sie diese sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit noch zusammenbekommen. Wir finden sie in der Endgerichtsrede Jesu. Sieben an der Zahl. Und Jesus verbindet sie mit der Aufforderung, dass wir Hungrige speisen Durstigen zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote begraben. Das sind ganz konkrete Dienste der Nächstenliebe. Und Jesus fordert uns nicht nur auf, dies zu tun aus Liebe zu unseren Nächsten, sondern er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Damit werden diese Werke der Barmherzigkeit zu einem wahren Gottesdienst. Wir werden in den Menschen, denen wir zu Hilfe kommen, die Kranken, die wir besuchen und pflegen, den Fremden, denen wir Aufnahme geben, oder auch den Menschen, die Durst haben, nicht nur nach Wasser, sondern nach einem guten Wort, nach einer Weisung. Wir werden in ihnen Jesus Christus selbst begegnen. Und das macht plötzlich diese Werke der Barmherzigkeit zu Brücken der Begegnung mit Jesus Christus. Und deswegen sind diese Werke so wertvoll. Wenn wir auf Mutter Teresa etwa schauen, die ja diese Barmherzigkeit wie kaum eine andere gelebt hat, dann werden wir von Mutter Teresa diese Einstellung lernen dürfen, die nie daran gezweifelt hat, dass in den Werken der Barmherzigkeit eine tiefe Würde begründet ist, die Würde, die sich daraus ergibt, dass wir durch Werke der Barmherzigkeit Jesus dienen dürfen. Mutter Teresa, die ja als Lehrerin einer höheren Töchterschule in Kalkutta begonnen hat, hat irgendwann ihren Blick schweifen lassen aus den Klassenzimmern hinein in die Slums. Und es hat sie nicht mehr gehalten. Sie musste da hinein in die Slums. Und sie hat dort ihre wahre Berufung, ja, sie hat dort ihren Herrn gefunden. Von ihr wissen wir, dass sie am Morgen immer wieder Anbetung gehalten hat. Sie sagt darüber, am Morgen bete ich Christus in der Hostie an, am Tag in den Ärmsten der Armen. Und sie wusste immer, dass es hier um Würde geht. Darum hat sie, bevor sie zu den Ärmsten der Armen ging, zu den Kranken, zu den Sterbenden, gebetet darum, dass sie würdig ist, diesen Dienst zu tun. Mutter Teresa hat gesagt, wir haben gebetet, mach uns würdig, Herr, unseren Mitmenschen in der ganzen Welt, die in Hunger und Armut leben und sterben, zu dienen. Das ist eine wunderbare Sichtweise, dass wir in diesen Werken der Barmherzigkeit Jesus Christus dienen und ihn so finden. Neben den leiblichen Werken der Barmherzigkeit gibt es auch geistige Werke der Barmherzigkeit. Auch sie sind sehr wichtig, gerade auch in unserer Gesellschaft, der es oft so an Orientierung fehlt. Diese geistigen Werke der Barmherzigkeit lohnt sich auch aufzuführen. Sie lauten: den Zweifelnden Recht raten, die Unwissenden lehren, die Suchenden zurechtweisen, die Betrübten trösten, Beleidigungen verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für die Lebenden und Verstorbenen zu Gott beten. Ich glaube, dass diese Werke der Barmherzigkeit zeitlos und in unserer Zeit besonders aktuell sind. Wenn wir ein einziges Werk der Barmherzigkeit, das besonders aktuell ist, herausgreifen, dann fällt uns wohl allen diese Einladung ein, dass wir fremde Obdachlose aufnehmen. Ich denke, wir sind alle konfrontiert mit einer unglaublich großen Zahl an Flüchtlingen. Natürlich ist es die beste Lösung, dass Menschen erst gar nicht aus ihrer Heimat flüchten müssen. Wir müssen wirklich gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Bedingungen in den Herkunftsländern sich verbessern. Und dann ist es sinnvoll, in Grenznähe gute, menschenwürdige Unterbringungen zu schaffen, die Menschen eine lange Flucht ersparen. Aber Menschen, die nach einer langen und oft sehr gefährlichen Flucht den Weg zu uns geschafft haben, können wir keine Grenzen und keine Mauern entgegenstellen. Jesus hat keine Grenzen errichtet, sondern Grenzen überwunden und ist zu Menschen an den Rand gegangen. Ich glaube, das erwartet Jesus auch von uns, dass wir, und da sind wir ja bei diesen Werken der Barmherzigkeit, dass wir in den Fremden, in Obdachlosen, ja den Menschen auf der Flucht ihn erkennen und Aufnahme gewähren. Wir können uns die Fremden, die Obdachlosen, wir können uns die Flüchtlinge nicht einfach vom Hals halten, es sei denn, wir wollten uns Jesus Christus vom Hals halten. Christlich leben wir immer mit Christus und in seinem Geist und nie ohne ihn. Auch dieses wichtige Anliegen ist ein Anliegen, das Papst Franziskus am Herzen liegt. Er hat es deutlich gemacht in seinem Verkündigungsschreiben zu diesem Jahr der Barmherzigkeit in den Worten: Die Migranten stellen für mich eine besondere Herausforderung dar, weil ich Hirte einer Kirche ohne Grenzen bin, die sich als Mutter aller fühlt. Ich denke, diese Aufforderung, dass wir wirklich Teil einer Weltkirche sind in einer Welt, und diese eine Welt ist seine Welt, die Welt Gottes, und wir Menschen gehören alle zu Gott, und damit gehört diese eigene Welt, die Gott uns anvertraut hat, in gewisser Weise uns allen zu gleichen Anteilen. Dieser Einstellung sollten wir dienen, nicht zuletzt im Umgang mit den Flüchtlingen unserer Tage.
Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb, das Jahr der Barmherzigkeit und auch die Wege der Barmherzigkeit. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Herr Pfarrer Lindl, Sie sind jetzt ganz konkret auf die Werke der Barmherzigkeit eingegangen, ganz konkret auch in Verbindung gebracht mit der Situation der Flüchtlinge. Die Wege der Barmherzigkeit ja auch ein Bereich unserer Thematik heute. Und wenn wir das in Verbindung mit dem Papst bringen, was schlägt er denn ganz konkret vor? Welcher Weg können wir denn wählen, um der Barmherzigkeit Ausdruck zu verleihen?
Barmherzigkeit lädt ein, sich auf den Weg zu machen, innerlich und äußerlich. Der Papst schlägt etwas vor, das wir vielleicht auch tun werden. Er lädt ein zu einer Pilgerreise nach Rom. Dort sind die heiligen Pforten geöffnet. Dort kann an den Apostelgräbern des heiligen Petrus, des heiligen Paulus gebetet und ein ganz besonderer Jubiläumsablass gewonnen werden. Diese Pilgerwege sind, denke ich, eine schöne Einladung in diesem Jahr der Barmherzigkeit. Es geht aber auch um innere Wege. Franziskus sagt, dass wir die Fastenzeit in diesem Jahr ganz besonders als einen inneren Weg der Umkehr begreifen sollten, dass uns die göttliche Barmherzigkeit dazu einlädt, ganz besonders das Sakrament der Buße wieder aus ganzem Herzen für uns fruchtbar zu machen, uns die Vergebungsbereitschaft Gottes schenken zu lassen. Die Aktion 24 Stunden für den Herrn soll ein Mittel sein, die Barmherzigkeit tief einwirken zu lassen. Geben wir der Barmherzigkeit Zeit. Konkret lädt der Papst auch Menschen ein, die vielleicht jetzt in unserem Breitengrad nicht so häufig, dafür aber in anderen Teilen der Welt anzutreffen sind, Mitglieder krimineller Vereinigungen, Förderer der Korruption. Sie ruft der Papst offen auf zur Abkehr und zur Umkehr. Und schließlich lädt er ein, die Religionen aufeinander zuzugehen, Schritte des gegenseitigen Verstehens zu wagen, gerade das Judentum und den Islam, Religionen, die auch an die Barmherzigkeit, die Allbarmherzigkeit Gottes glauben. Ganz konkret möchte ich aber jetzt noch zu sprechen kommen auf die Wege der Barmherzigkeit im Bistum Augsburg. Ich glaube, dass der Begriff Weg ein schönes Bild darstellt für unser Leben. Wir Menschen sind ja auf dem Weg unseres Lebens und auch Glaube ist ja ein ständiges sich auf den Weg machen, unterwegs sein zu Gott. Die Wallfahrt ist eine besondere Wegstrecke auf dem Lebens- und Glaubensweg. Ein Mensch, der eine Wallfahrt macht, bricht ganz bewusst auf und aus dem Alltag und macht sich auf den Weg. Das ist schon mal wichtig, dass man aufbricht, den Alltag hinter sich lässt, sich ausstreckt auf ein Ziel. Jede Wallfahrt hat ja ein ganz bewusstes Ziel vor Augen. Und dann ist da der Weg, der wächst unter dem Gehen. Menschen, die sich eine Wallfahrt schenken, die sich auf den Weg einer Wallfahrt machen, merken, dass innerlich unendlich viel in Bewegung kommt, dass vieles aufbricht. Und das Ankommen am Wallfahrtsort, dem Zielpunkt des Weges, und das Entgegenkommen dessen, der dort auf uns wartet. All das spielt hinein in das, was uns wichtig ist. In der Diözese Augsburg haben wir 5 Kirchen gefunden, die wir als Zielorte für Wege der Barmherzigkeit anbieten. Das, was diese 5 Kirchen verbindet, ist, dass in diesen Kirchen ein heiliges Kreuz, ein Kreuzpartikel auch verehrt wird. Diese 5 Kirchen sind also Kirchen, in denen die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus spürbar wird, besonders spürbar wird. Diese Kirchen finden sich in der Diözese Augsburg, in Heiligkreuz, in Friedberg. Wir finden eine dieser Zielkirchen am Ende eines Weges der Barmherzigkeit in Otto Beuern. Wir finden sie in der Wies, in Bieberbach bei Augsburg und schließlich in Donauwörth, Heiligkreuz. Ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Schönes, dass diese 5 Kirchen einladen, und das tun sie ganz konkret in Form eines kleinen Pilgerheftes, dass sie vielleicht am Ende, Herr Martin, den Hörerinnen und Hörern noch etwas vorstellen können, finden lassen. Barmherzigkeit ist die Einladung Gottes an uns alle, dass wir uns auf den Weg machen. Das Ziel dieses Weges der Barmherzigkeit ist, dass wir die Barmherzigkeit Gottes für uns annehmen. Und Gott will sie uns von ganzem Herzen zuwenden. Er will unser barmherziger Vater sein. Ich glaube, jeder von uns hat das ein, das andere im Leben, womit es sich rumschleppt. Jeder von uns kennt den ein oder anderen Ballast, den er sich vielleicht selbst aufgeladen und an dem er sich schon lang genug abgemüht hat. Barmherzigkeit will uns abnehmen, was wir selbst nicht tragen müssen, und uns so wieder neu Kraft zuwachsen lassen, den Weg unseres Lebens zuversichtlich weiterzugehen. Vergib uns unsere Schuld. Diese Bitte der Barmherzigkeit im Vaterunser ist nicht von ungefähr ein großes Anliegen Jesu. Aber zugleich geht es auch darum, dass wir unseren Schuldigern erlassen. Dazu lädt ja dann auch Barmherzigkeit ein. Denn wenn wir Barmherzigkeit erfahren haben von Gott her, dann möge uns diese Barmherzigkeit Gottes auch selbst barmherziger machen. Dass wir Menschen auch vergeben können, das fällt ja oft uns Menschen nicht leicht. Oft genug sind wir nachtragend. Aber vergessen wir nicht, dort, wo wir Menschen nachtragend sind, schleppen wir selbst Ballast mit uns herum. Warum Schuld anderen nachtragen? Damit belasten wir letztlich ja nur uns selber. Also, wenn ich das am Ende unserer Betrachtung über das Jahr der Barmherzigkeit sagen darf, wenn wir die Barmherzigkeit als gelebte Liebe aus dem Herzen Gottes für uns annehmen können, und das können, das dürfen ja, das sollen wir, dann möge uns diese Barmherzigkeit ganz einfach von neuem Kraft schenken. Nee, nicht zuletzt dadurch, dass sie uns das abnimmt, was für uns zu tragen zu schwer ist und was Gott uns doch abnehmen möchte.
Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Lindl. Ganz konkret möchte ich kurz auf das Pilgerheftchen eingehen. Das ist ja auch in Ihrer Abteilung entstanden. Die Idee kam zum größten Teil von Ihnen. Es waren viele Autoren, die da mitgewirkt haben. Wie kam es denn zu diesem Pilgerheftchen Wege der Barmherzigkeit?
Zunächst geht es darum, dass wir Menschen Ziele vorschlagen wollten. Konkret gesagt, diese Kirchen im Bistum Augsburg, die eines verbindet, die Verehrung eines Heiligen Kreuzes. Das Zweite, was wir ganz einfach an die Hand geben wollten, einen kleinen Reisebegleiter, ein Pilgerheft, das anschaulich macht, wie man an diese Kirchen kommt, den Weg beschreiben. Ein schöner Wallfahrtsweg konnte für jede Kirche gefunden werden. Und dann finden sich in diesem Pilgerheft auch alle notwendigen Angaben, die wissenswert sind für Pilger am Zielort. Darüber hinaus findet sich für jeden der 5 Zielkirchen ein Triduum der Barmherzigkeit über das Kirchenjahr verteilt, jeweils 3 Tage, die besonders gestaltet sind und schöne Veranstaltungen, Vorträge, Gottesdienste bereithält, die allesamt das Thema der göttlichen Barmherzigkeit aufgreifen und vertiefen wollen. Zudem hat dieses kleine Pilgerheft mit seinen 68 Seiten schöne Bilder, Gedanken zur Barmherzigkeit Gottes und dann auch einen allgemeinen Teil, in dem, denke ich, ganz hilfreiche Impulse zu finden sind, wie denn eine gute Vorbereitung auf das Bußsakrament, eine gute Beichte und dann auch ein hilfreicher Vorsatz gefasst werden können. Dass wir das Ganze ausgerichtet haben am Gleichnis des verlorenen Sohnes, liegt, glaube ich, sehr nahe. Dieses Pilgerheft Wege der Barmherzigkeit kann man bestellen und es ist so handlich, dass es in jede Wandertasche, in jenen Rucksack gut hineinpasst und ich denke, ein guter Begleiter sein kann für den einen oder anderen Weg der Barmherzigkeit in diesem Jahr der Barmherzigkeit.
Ja, Pfarrer Lindl, das Heft Wege der Barmherzigkeit ist natürlich ein ganz wunderbares kleines Gebetsheftchen, aber auch eine Anregung, direkt einen Weg zu gehen. Sie sind ja der Pfarrer von Bieberbach, einer Wallfahrtskirche in der Diözese Augsburg. Und ich möchte Sie bitten, uns ganz konkret Ihren Weg vorzustellen zur Kirche in Bieberbach.
Die Wallfahrtskirche zum lieben Herrgöttl in Bieberbach, die auch dem heiligen Jakobus, einem großen Pilger, geweiht ist, findet sich etwas mehr als 20 Kilometer in Richtung Donauwörth von Augsburg kommend. Wir haben einen etwa 3,5-stündigen Pilgerweg ausfindig gemacht, der in diesem kleinen Pilgerheft auch sehr anschaulich beschrieben ist. Dieser Pilgerweg hat einige kleine Stationen an Wegkreuzen. Dazu finden sich auch die nötigen Angaben. Aber das Schöne ist dann das Ankommen in Bieberbach. Und wer in Bieberbach die Kirche betritt und nach vorne schaut, dessen Blick begegnet sofort der Barmherzigkeit Gottes, die im Antlitz Jesu in Bieberbach uns anschaut. Denn das liebe Herrgöttle hat seine Augen offen, seine Arme offen, das Herz steht offen. Und dieses große romanische Kreuz lässt jeden, der eintritt, sofort verstehen, bei dir, bei mir bist du willkommen, auf dich habe ich gewartet und lass dich mal anschauen. Die Wege der Barmherzigkeit laden das ganze Jahr über ein, sich allein oder zu zweit auf den Weg zu machen. Aber darüber hinaus, und ich habe es schon angedeutet, gibt es an jeder der Zielkirchen auch ein Triduum der Barmherzigkeit. Wir feiern dieses Triduum, diese drei Tage der Barmherzigkeit in Bieberbach am Fest Kreuzerhöhung vom 16. bis 18. September. Es werden dort Wallfahrtsgottesdienste stattfinden, meditative Kirchenführungen, Vorträge, etwa ein Vortrag mit Grenzen überleben. Es wird ein Jugendgottesdienst stattfinden, ein Night Fever, Durchbeten mit dem Herrn, eine Nachtwache. Und am Sonntag, dem 18. September, und da freuen wir uns darauf, werden wir unseren Diözesanbischof Dr. Konrad Starr in Bieberbach begrüßen dürfen. Um 10 Uhr hält er den Festgottesdienst. Darüber hinaus sind viele andere kleine und größere Veranstaltungen in diesem Heft in Bieberbach und an den anderen Zielkirchen zu finden. Ganz einfach dieses kleine Heftchen bestellen, sich hineinlesen und das wäre das Schöne, sich auch dann auf den Weg zu machen. Ganz bewusst noch einmal ausgesprochen, die Barmherzigkeit Gottes ist die Einladung für uns zur Umkehr, damit wir ankommen bei ihm.
Ja, und damit schließt sich auch die Sendung. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie da gewesen sind, Herr Pfarrer Lindl. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über das Jahr der Barmherzigkeit zu sprechen. Viele Informationen gibt es auf unserer Internetseite www.hore.org zu diesem Heftchen. Es gibt eine Internetseite, die heißt www.barmherzigkeitsjahr.de. www.barmherzigkeitsjahr.de, Barmherzigkeitsjahr zusammengeschrieben und klein. Auf unserer Internetseite von Radio Horeb finden Sie auch alle weiteren Informationen. Und wenn Sie gerne einen Mitschnitt dieser Sendung wünschen, dann rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 08328 921 120. Noch einmal die Telefonnummer, das ist 08328 921 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann weiter mit der 8328 921 120. www.hore.org, dort finden Sie auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Herr Pfarrer Lindl, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um den Segen bitten?
Guter und barmherziger Gott, du weißt um uns Menschen, du weißt, wie es um uns steht. Und du glaubst an das Gute in uns Menschen. Und du willst das Gute, das du in uns Menschen immer wieder beginnst, vollenden. Dazu brauchen wir dich, unseren Gott, deine Gnade und deine Barmherzigkeit. So bitten wir jetzt um deinen Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne und beschütze euch, der gnädige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.